Liegen am Meeresgrund, Autofrachter brennen auf See. In den vergangenen anderthalb Jahren gab es gleich zwei Havarien von Autotransportern. Die Felicity Ace sank am 1. März 2022 vor Portugal. Die Fremantle Highway brannte im Juli und liegt nun an einem Ankerplatz in Eemshaven. Die Schäden betragen in beiden Fällen wohl hunderte Millionen Euro. Hinzu kommen Umweltschäden. Doch warum kam es zu diesen Bränden? Diese Frage ist noch nicht abschließend geklärt. Unter Verdacht sind jedoch Elektroautos. Zu diesem Thema begrüßen wir nun Jörg Nobis. Nobis ist nautischer Offizier, ist im Besitz des Kapitänspatents und Ingenieur für Schiffsbetriebstechnik. Herr Nobis, herzlich willkommen.
Schönen guten Tag, Herr Golme.
Die Brandursachen sind ja noch nicht geklärt. Es war jedoch die Rede von einem Funkkontakt mit der Fremantle Highway, der auf ein brennendes E-Auto hingedeutet hat. Wie ist denn Ihr aktueller Stand?
Da ich als Sachverständiger jetzt in diesem Fall nicht involviert bin, habe ich auch nur den Stand, der natürlich durch die Presse ging, dass es möglicherweise ein E-Auto gewesen sein könnte als Ursache, aber dass das eben noch nicht feststeht und dann müsste man wahrscheinlich nochmal den Untersuchungsbericht abwarten, weil es gibt auch Verbrenner, die natürlich auch sich irgendwie aus fehlerhaften Gründen entzünden können. Und auch das hatte ich schon.
Das hatten Sie schon?
Ja, wir hatten mal vor, das ist schon ein paar Jahre her, einen Brand auf einem Ro-Ro-Schiff hier im Hamburger Hafen. Und da waren es nagelneue Verbrennerautos und da gab es auch einen entsprechenden Brand auf den Kardecks. Und der muss auch von einer Batterie oder Ähnlichem ausgegangen sein, aber es waren keine E-Autos an Bord damals. Also gibt es das auch bei Verbrennern, deswegen würde ich da mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Das kann gut möglich sein und möglicherweise hat die Besatzung da auch recht, wenn sie das sagt. Aber ich weiß natürlich gar nicht, wie viele E-Autos am Ende wirklich an Bord waren, wie die gestanden haben. Wo der Brandherd seine Ursache hatte, das müssen hinterher dann Experten feststellen, wenn dieses Schiff dann auch von innen besichtigt werden kann.
Sie werden jetzt gerufen, um Ursachenforschung an Bord zu betreiben. Wie genau funktioniert das? Sie kommen auf das Schiff, was passiert dann?
Ja, damals waren wir in der Tat involviert, als es auch noch brannte. Da war dann also auch noch die gesamte Hamburger Feuerwehr anwesend. Da musste, ging es auch erst darum, den Brand zu löschen, was in der Tat, auch wenn das Schiff im Hafen liegt, nicht einfach ist. Man muss sich das ja vorstellen, dass sie dieses Schiff volle Autos haben. Die stehen alle dicht an dicht, Stoßstange an Stoßstange. Dazwischen ist eine kleine schmale Gasse, sodass die Fahrer gerade die Tür aufmachen können, um auszusteigen. Dann sind die Autos gesichert, natürlich gegen Verrutschen bei schlechtem Wetter. Dann werden die Decks runtergelassen, sodass sie also auch gar nicht wirklich eine Höhe haben, wo sie normal laufen können, sondern das ist dann Kardeck auf Kardeck. Da haben sie vielleicht 1,50 Meter, 1,60 Meter Höhe, sodass sie also da mit konventionellen Löschmethoden, sprich mit einem Schlauch, mit C-Rohr, mit Wasserangriff, da können sie eigentlich gar kein Feuer löschen. Zumal sie aufgrund der starken Rauchentwicklung, vor allen Dingen auch der Hitzeentwicklung, gar nicht an den Brandherd selbst kommen. Von daher bleibt auf so einem Schiff dann immer nur der Verschlusszustand, wie wir Seeleute sagen. Das heißt, natürlich werden die ganzen Lüfter ausgeschaltet, die ständig irgendwie Luft von draußen auf die Decks pumpen und Gase absaugen oder dann, das muss ausgeschaltet werden, damit ich nicht noch zusätzlich Sauerstoff zum Brandherd blase, dann werden die Lüfterklappen sozusagen geschlossen, der Verschlusszustand hergestellt. Im Schiff gibt es dann verschiedene Abteilungen noch, so große Brandschutztore, Schotten, wie wir auch sagen, die dann natürlich geschlossen werden. Das passiert auch automatisch per Knopfdruck von der Brücke, um diesen Brandherd erstmal zu isolieren und möglichst ein Übergreifen auf andere Decks zu verhindern.
Ja, eigentlich wollte ich ja was zur Ursachenforschung erfahren, aber das war ja hochinteressant, was Sie gesagt haben. Verstehe ich das richtig, dass die Decks runtergelassen werden? Wie viele übereinander gibt es denn da? 10, 12, 18 Ebenen?
Das ist ja von Schiff zu Schiff verschieden, nicht diese Ro-Ro-Schiffe. Aber im Prinzip werden sie draufgefahren, dann wird dieses Deck voll gemacht und dann kommt das obere Deck, wird dann sogar noch mal ein bisschen runtergelassen und dann wird das wieder beladen. Und hinterher haben sie dann wirklich nur noch eine Durchgangshöhe, da müssen sie schon den Kopf einziehen und sie würden also unter gar keinen Umständen mehr an diesen Brandherd rankommen unter normalen Bedingungen.
Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise 18 übereinander gestapelte Decks habe und auf Deck 9 brennt es, dann kann ich da nicht ran und kann das gar nicht löschen, sondern ich kann einfach davon ausgehen oder ich kann hoffen, dass Deck 9 jetzt komplett abbrennt, aber der Rest nicht abbrennt?
Ja, im Grunde ist es so. Also sie haben natürlich noch andere Löschsysteme an Bord. Die Schiffe sind in der Regel auch mit CO2-Löschsystemen ausgestattet, sodass, wenn ich den Verschlusszustand hergestellt habe, ich dann auch über ganz viele CO2-große Zylinder dann CO2 einblasen kann, um so ein Feuer nach Möglichkeit zu ersticken. Das gelingt aber auch nur in der Anfangsphase eines Entstehungsbrandes, wenn ich hinterher zu viel Energie schon drin habe. Ich habe ja doch eine gehörige Anzahl an Brandlast, ja, allein die Autoreifen, das ganze verbaute Plastik und das stellt ja eine große Brandlast dar. Und wenn da schon so viel Energie drin ist, dass es dann also auch brennt, dann gelingt mir selbst mit CO2 dann hinterher nicht mehr der Löscherfolg, sodass es dann vielleicht kurzzeitig gedämpft wird, das Feuer, aber dann aus sich selbst heraus, aus der Energie schon wieder selbst entstehen kann und dann wieder anfängt.
Also gehen wir mal davon aus, unser Deck 9 ist jetzt komplett ausgebrannt und da stand ein Tesla neben einem VW Diesel. Wie können Sie jetzt rausfinden, was den Brand ausgelöst hat?
Ja, das ist sehr schwierig. Also das machen auch nicht wir. Da gibt es dann immer noch Brandsachverständige, die extra kommen. Ich habe solche Autos gesehen. Am Ende bleibt da nicht viel übrig, außer Motor und letztlich einer völlig ausgebrannten, also nur noch der Metallschrott letztlich, der bleibt übrig. Aber man kann hinterher sehen, in welchem Bereich ungefähr der Brand angefangen hat und sich dann ausgebreitet hat, weil dann nimmt natürlich das auch ab und die anderen Autos ganz am Schluss sind dann nur noch durch Hitze oder durch Rauch beaufschlagt worden und dann sieht man, in welchem Bereich es angefangen hat. Aber am Ende zu sagen, so, das war jetzt der technische Defekt, das ist enorm schwierig, wenn gar vielleicht auch unmöglich.
Das heißt, man könnte auch den Hersteller gar nicht zur Rechenschaft ziehen. Also man kann jetzt nicht sagen, das war jetzt ein Audi e-tron, das war jetzt ein Tesla, sondern man kann bloß sagen, es war ein gewisser Bereich und da standen nur Elektroautos oder die waren vielleicht gemischt aufgestellt, Diesel, Benzin und Elektro. Das heißt, wir werden es nie erfahren?
Vermutlich werden wir es im Detail vielleicht sogar nie erfahren bei dem Brand jetzt auf der Fremantle. Wenn man einen kleinen Bereich hat, das Feuer schnell löschen kann, dann kann man das natürlich ein bisschen einschätzen, welche Autos standen denn da vielleicht von welchem Hersteller. Oder man hat auf dem Deck vielleicht nur einen Hersteller. Das gibt es ja auch. Ansonsten wird es schwierig. Also jetzt auf der Fremantle, wo wir vielleicht davon ausgehen, dass sogar mehrere Decks, die Hitze bleibt ja auch nicht nur in dem Deckbereich, sie geht durch den Stahl auch in andere Deckbereiche, wo dann oben wieder Autos stehen mit ihren Gummireifen, sodass dann natürlich die Hitze, die aufsteigt, auch auf dem darüberliegenden Deck dann letztlich auch Autos einfach durch Hitzestrahlung und dadurch, dass der Stahl heiß wird, dann auch letztlich sich entzündet. Das könnte ja der Fall gewesen sein. Also ich habe keine Informationen, in wie viele Decks wirklich betroffen sind auf dem Schiff oder waren. Von daher, ich würde fast schätzen, wir werden am Ende nie erfahren, ob es wirklich ein E-Auto war, ein Verbrenner war und welcher Hersteller.
Dann müssen wir versuchen, uns dieser Frage anzunähern. Also bei der Durchsicht von großen Schiffsunglücken von 1990 bis 2020 ist mir ein Fall ins Auge gestochen, also Quelle ist Wikipedia, wo das alles aufgelistet ist, bei dem möglicherweise ein LKW gebrannt hat und das war 2006. Jetzt haben wir aber zwei Brände innerhalb weniger als zwei Jahren. Ist das jetzt ein Zufall? Ist das schon ein Indiz oder ist das aus Ihrer Sicht vielleicht sogar ein Beweis, dass E-Autos damit zu tun haben?
Beweis ist es nicht, aber ich habe mich natürlich schon eigentlich wenige Tage, ehrlich gesagt, vor dieser Fremantle, vor dem Brand, habe ich mich gefragt, was mal passiert, wenn auf so einem Schiff mal ein E-Auto hochgeht, weil die Brände natürlich erstmal anders sind. Es wird viel mehr in viel kürzerer Zeit als Energie freigesetzt, wenn so ein geladener Akku, wir kennen alle die Aufnahmen, die hin und wieder mal zufällig im Internet landen von E-Autos, die auf der Straße irgendwo im Stadtbild dann hochgehen aufgrund des Akkus und da wird natürlich viel mehr Energie freigesetzt. Es ist viel schwieriger, so einen Brand zu löschen. Das wissen ja auch die Feuerwehren mittlerweile, dass man dann diese E-Autos quasi nur noch in einen Container mit Wasser tauchen kann und dann warten kann über Stunden, bis sich das abgekühlt hat, bis sich die Reaktion zum Ende gekommen ist. Das heißt, ein Verbrenner können sie viel leichter löschen bei einem Brand als so ein E-Auto. Und von daher ist diese Gefährlichkeit erkannt, auch bei der IMO, der International Maritime Organization mit Sitz in London, sodass man sich dieser Sache auch annehmen wird. Man wird darüber nachdenken, wie man da die Sicherheit in Zukunft gewährleisten kann. Es gab ja jetzt den Vorstoß, politisch E-Autos auch als Gefahrgut einzustufen.
Ja, das war die Bremer SPD-Fraktion. Die hat sich an den Bundesverkehrsminister gewendet. Also E-Autos als Gefahrgut deklarieren. Welche Konsequenzen hätte das dann?
Da hat die SPD auf jeden Fall einen Punkt gemacht, muss man ganz klar sagen, weil man natürlich erstmal ist es nicht zu verstehen. Wenn ich Batterien oder Akkus befördere oder verschiffe, gelten sie als Gefahrgut. Wenn der Akku aber verbaut ist, aber dafür vielleicht viel größer, viel mehr Leistung als Auto verbaut ist, gilt es nicht als Gefahrgut. Also das ist ja im Prinzip schon mal nicht schlüssig. Von daher würde ich das so sehen, dass man ein Auto auch als Gefahrgut einstufen muss. im Transport, naja, was hat das für Konsequenzen? Es gibt dann gewisse Abstandsregeln zu anderen Gefahrgütern, dass ich also beispielsweise ein E-Auto nicht direkt neben dem Laster mit dem Sprengstoff vielleicht fahren darf, verschiffen kann, sondern dass gewisse Abstände eingehalten werden muss. Das würde aber im Zweifelsfall so einen Brand wie auf der Fremantle auch nicht verhindern. Denn wenn ich nur E-Autos habe auf einem Deck und auf den anderen Decks, dann wäre laut IMO der Abstand ja gewahrt, weil es ein anderes Deck ist. Aber wenn dann ein Auto hochgeht, dann habe ich so viel Energie, dass natürlich die umliegenden Autos sofort auch Feuer fangen. Von daher würde mir das auf dem Rohschiff wahrscheinlich wenig bringen, die Einstufung als Gefahrgut. Es ist ein erster Schritt, das zumindest zu erkennen. Und dann muss man darüber nachdenken, inwieweit Schiffe auch ausgerüstet werden können mit anderen Löschsystemen, weil die herkömmlichen wie CO2-Einweisen, was ich sagte, oder herkömmlicher Löschangriff mit Wasser beim E-Auto nicht funktionieren. Beim Verbrenner habe ich da bessere Chancen, dem Herr zu werden, beim E-Auto eben nicht.
Der Marktanteil der E-Autos steigt ja immer weiter. Dementsprechend werden auch mehr verschifft werden oder man wird selber mit der Autofähre mit seinem E-Auto fahren. Wenn man da Abstände halten muss, dann würde ja die Kapazität deutlich sinken.
Ja, man muss dann Abstände halten zu anderen Gefahrstoffklassen, das sagte ich ja gerade, oder zu anderer Ladung. Also aber das E-Auto untereinander, also da kann dann trotzdem noch dicht an dicht E-Auto eigentlich stehen, weil die ja alle in einer Gefahrstoffklasse dann eingruppiert wären. Es wird ein schwieriges Thema werden und letztlich liegt da die Entscheidungskompetenz bei der IMO, bei der International Maritime Organization, wie man dort Regularien entwickelt für den sichereren Transport von E-Autos auf Schiffen. Aber die Gefahr ergibt sich natürlich auch für Tiefgaragen. Ja? Also unter wie vielen Einkaufszentren habe ich vielleicht mehrere Decks an Tiefgaragen? Und es ist ja nur eine Frage der Zeit, wann auch vielleicht mal ein E-Auto in einer Tiefgarage hochgeht und Feuer fängt. Und wie dann die Feuerwehr dort löschen will, das bleibt natürlich noch die Frage. Und da muss man immer sagen, an Land kann ich immer noch Feuerwehrkräfte hinzuziehen, kann ich sie austauschen, habe ich viele Möglichkeiten in Berufsfeuerwehren überall aus dem Land heranzuziehen und habe ganz andere Löschtechniken, die ich an Bord ja gar nicht habe.
Die norwegische Reederei Havila Voyages hat E-Autos auf ihren Schiffen untersagt. Allerdings bietet die Reederei touristische Hurtigrouten an. Also die Automitnahme ist da überhaupt nicht das Hauptgeschäft. Ergibt so ein Verbot Sinn?
Das obliegt ja natürlich der Reederei, der eigenen Risikoeinschätzung. Ich weiß ja auch, dass es in einigen Tiefgaragen mittlerweile verboten ist, E-Autos zu parken. Das heißt, auch da gibt es noch keine Vorgabe seitens des Gesetzgebers. Es ist, glaube ich, freigestellt und ich weiß, dass einige Unternehmen auch darüber nachdenken, natürlich auch als Fahrzeugflotte E-Autos anzuschaffen und diese Diskussion auch in Unternehmen derzeit laufen, dürfen die dann auch in der Tiefgarage sein? Und das ist dann letztlich die Entscheidung des Unternehmens. Aber die Fragen werden sich stellen, zwangsweise. Und auch irgendwann werden wir vielleicht auch zeitnah auf solche Fälle stoßen, dass E-Autos in Tiefgaragen Feuer fangen und erheblichen Schaden anrichten. Und da bin ich gespannt. Also das Thema wird uns sicherlich begleiten in naher Zukunft.
Zwei Havarien in anderthalb Jahren. Die Autofrachter Felicity Ace und Fremantle Highway haben gebrannt. Während das eine Schiff gekentert ist, konnte die Fremantle Highway an einen Ankerplatz geschleppt werden. Über die Transporte und mögliche Brandursachen sprachen wir mit Jörg Nobis. Nobis ist nautischer technischer Sachverständiger. Herr Nobis, herzlichen Dank.
Sehr gerne.